Führung heißt auch schneller manchmal zu erkennen, also mehr zu testen, aber auch schneller Stopp zu sagen. Ja? Also es gibt schon so ein paar Projekte, die hätte ich viel früher im Nachhinein gestoppt, ja, und habe aber irgendwie dann gedacht, da war so viel Engagement
drin. Es wird noch, ja.
Leute drin, die machen das mit so viel Herzblut, das hat mir dann auch irgendwie leid getan und ich habe dann das vielleicht zu optimistisch gesehen, dass wir es doch noch drehen können. Ich hatte ja ganz andere Pläne und deswegen haben wir auch als Familie, was wir hatten, auch reingesteckt, vor allem in den letzten Monaten. Und das so zu realisieren und zu sagen, okay, jetzt mache ich wirklich das, was ich früher so lustig fand, wenn jemand gesagt hat, er fängt mit 50 nochmal neu an, ja, und jetzt bin ich 52 und fange wirklich wieder bei Null an. Ich finde, wichtig ist ja, dass das Ende nie das Ende ist. Also jeder, der zuhört und auch in schweren Situationen ist oder vielleicht auch nach einem Ende steht. Also ich kann sagen, das Leben geht weiter und die sonnigen Tage kommen auch zurück.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir gehen heute auf eine Reise, eine, wie ich finde, ja, gewisse Weise schon eine Helden- oder ganz genau genommen eine Heldenreise. Wir sprechen heute mit einer Frau. Sie ist Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Autorin. Da fallen uns vielleicht die ein oder andere ein. Das Thema Female Empowerment ist etwas, was sie ganz besonders umtreibt. Wenn es ein Wort gibt, das sie wahrscheinlich immer noch sehr stark mit sich herumträgt, beziehungsweise Menschen ihr als ans Revier heften, dann ist es Emotion. Ich glaube, jetzt wisst ihr alle spätestens, mit wem ich spreche. Es ist Kasia Moll-Wolf. Sie ist heute bei Good Work und ich bin sehr, sehr froh und freue mich ganz arg auf dich, liebe Kasia. Mach die Tür auf. Herzlich willkommen bei Good Work.
Vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und ja, wir lassen nochmal das Emotion nochmal ganz kurz stehen, weil das wird dich ja sowieso immer einholen. Wir bleiben mal bei deiner persönlichen Emotionen, nämlich wie war die heute Morgen bestellt? Wie bist du in den Tag gestartet, liebe Kasia?
Heute Morgen bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gestresst in den Tag gestartet, weil ich gestern zu lange...
Hoffentlich nicht wegen mir.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur zu lange gearbeitet. Ich bin doch immer wieder in den Themen, die ich mache, so drin und es war dann 23 Uhr und dann habe ich einen Hund, wie du auch. Da muss ich nochmal raus.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ich gönne mir ein bisschen länger zu schlafen und mit zwei Kindern, die dann Schule und Kindergarten haben, hat mich das heute so eingeholt, dass ich wirklich dann mit wehenden Fahnen raus bin und mein Sohn hat ein Schneckenprojekt. Das heißt, wir mussten dann nochmal umkehren, um 20 Schnecken vom Balkon nochmal in die Kita mitzunehmen. Und ich habe wirklich gedacht, das Leben ist manchmal einfach verrückt.
Wenn ich auch, ich denke manchmal, wenn die letzte Stunde geschlagen hat und man bekommt nochmal so die Zeit zurückgeschenkt, wo man mit irgendwelchem Kopfschmuck vorm Rechner saß, weil man gemeinsam mit den Kindern irgendwelche Projekte, sagen wir mal, freundlich finalisieren musste. Ja. Das wäre auch nicht schlecht, oder?
Ja, stimmt. Also insofern freue ich mich wirklich sehr, jetzt mit dir zu sprechen und einen Kaffee nebenbei zu trinken. Und
sehr gut, das machst du genau richtig. Das machst du genau richtig. Der Hund, ist der für dich ein Transportmittel, um manchmal vielleicht auch den Wirrungen und Irrungen des Lebens ein Stück weit zu entkommen? Also ein Hund hat ja sehr viele Funktionen im Leben und das könnte ja auch eine sein.
Ich habe, wo du so fragst, ich habe den Hund ganz bewusst gekauft nach dem Ende von Emotion, weil ich gemerkt habe, ich möchte in der nächsten Lebensphase ein bisschen mehr Ruhephasen bei mir einbauen. Und und deswegen habe ich gedacht, wenn, dann ist es jetzt der richtige Moment, einen Hund anzuschaffen, der in den ersten Monaten viel anstrengender ist, als man sich das vorstellt. Und jetzt ist es so, dass er mich wirklich manchmal anguckt und denkt, du, entschuldige, wir sind jetzt so lange im Büro, da gibt's doch nochmal sowas wie eine Pause, ich muss raus.
Ja, das ist wirklich so. Das sind gute Taktgeber.
Und da bin ich dankbar, wirklich, weil ich merke, ich tanke einfach sehr schnell im Grünen auf und einfach diese Momente, wenn ich dann draußen bin, dann bin ich sehr dankbar. Und auch diese Abendrunden, auch wenn es mich manchmal, wenn ich überhaupt keine Lust mehr habe und denke, lieber zu Hause nochmal ein Buch lesen, ist, wenn ich dann draußen bin und hier in der Nacht wie gestern durch die Gegend gehe und die Sterne sehe, dann bin ich ganz dankbar. Und das ist wirklich etwas, glaube ich, tut einem gut und tut mir gut, der Gesundheit gut und insofern Ich möchte ihn nicht mehr müssen, aber für alle, die drüber nachdenken, diese Woche habe ich wieder mal gedacht, das denkst du sicher auch, es ist echt Aufwand. Das ist wie ein Kind. Und wenn du arbeitest, du musst es organisieren wie ein Kind. Und es braucht Zuneigung, Zeit. Also ich habe es ein bisschen
unterschätzt. Ja, und das ist definitiv so. Es braucht Hinwendung. Und was ich an mir selbst beobachte, vielleicht können da unsere Hörerinnen und Hörer, die selbst Hundebesitzer sind, anschließen. Ich bin noch nie schlechter gelaunt von einer Hunderunde zurückgekommen. Also ich gebe zu, nicht immer habe ich 100% Lust. Manchmal gibt es auch echt, denke ich, oh nein, nein.
Und wenn es regnet, also ich wohne in Hamburg. Oh.
Also immer. Okay, gut.
Ja, also man kommt immer aufgeladen zurück und
immer. Also es wendet immer, denn das ist ja das Schöne bei den Hunden, die haben ja nie schlechte Laune.
Ja, das stimmt.
Das haben die nicht. Ja. Könnten wir uns was von abschauen.
Ja.
Liebe Kascha, ich habe es schon angekündigt, ich würde mit dir gerne nochmal ein bisschen deine Reise durchgehen, denn ich sag mal, deine Lebensgeschichte, die gibt Stoff für mindestens 3 Netflix-Serien her, vermutlich, von außen betrachtet zumindest. Und ich weiß, dass du immer mal wieder darüber sprichst und was ich sehr, sehr schätze. Und wir gehen und einfach mal ein bisschen behutsam durch die verschiedenen Stationen durch, kommen natürlich auch nochmal an dem Thema Emotion vorbei, vielleicht schon mal so viel als Rahmung. Du bist heute nicht mehr bei Emotion, du hast ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, darüber wird auch zu reden sein, wie es so schön heißt. Wir fangen aber mal vielleicht weiter, viel, viel weiter vorne an, denn du bist nicht in Deutschland geboren, du bist gebürtig Polen, du bist in Polen geboren. Und wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst?
Ich war 7 Jahre alt.
7 Jahre alt, also die 7, sagen wir mal so die 8-9-jährige Kascha. Wovon hat die geträumt?
Oh, weißt du, da schwer. Manchmal frage ich mich, ob sie so wirklich viel geträumt hat, weil ich in einem sehr stressigen Leben irgendwie war. Also wir sind ja, waren Flüchtlinge und meine Mutter hat bei Null in Deutschland angefangen. Und als ich 8 Jahre alt war, haben wir noch in einem Asylantenheim gelebt. Und da habe ich viel, haben wir gestern drüber gesprochen, viel mit türkischen Jungs Fußball gespielt. Das war so mein, das weiß ich noch. Und da habe ich einfach davon geträumt, wieder eine große Wohnung irgendwie zu haben. Das weiß ich, weil wir in Polen, uns ging es gar nicht so schlecht in Polen, weil meine Mutter immer sehr engagiert war und wir hatten eine große Wohnung, früher mit Untermietern, dann zum Schluss alleine. Und in München war einfach, wir sind nach München geflohen und in dem Asylantenheim war es ja ein kleines Zimmer, irgendwie 14 Quadratmeter ohne Bad und allem. Und da habe ich dann schon davon geträumt, wieder eigene eigene Wohnung zu haben. Ja, aber ich hatte keine schlimme Kindheit, sage ich immer. Ich glaube, ich habe eine ein bisschen andere Kindheit gehabt, ja, in der so das Kindsein nicht so viel, glaube ich, Raum hatte wie vielleicht in anderen Kindheiten.
Ich finde das ganz schön, dass du sagst, dass du eher so vom nächsten Schritt geträumt hast, was sich verbessern könnte. Hast du dir auch mal sowas ausgemalt, oh, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich das und das sein? Also hast du dich vielleicht auch in solchen Fantasien irgendwie ergangen oder hast du dir das vielleicht auch gar nicht so zugestanden? War da gar nicht der Raum dafür?
Also erst später, da kann ich mich dran erinnern, als ich in der Schule war. Also da habe ich dann wirklich so den Traum gehabt, Unternehmerin zu sein und erfolgreiche Unternehmerin zu sein, irgendwie ein großes Medien auch rauszuhaben. Das ist irgendwie so entstanden aus verschiedenen Serien oder ich weiß gar nicht mehr wirklich, was so der ausschlaggebende Punkt war. Aber das war schon immer, also Medien haben mich schon als Kind schon fasziniert und das war, also davon habe ich dann geträumt. Das war irgendwie klar, nicht Angestellte, sondern irgendwann Unternehmerin. Das finde ich schon ganz, ganz interessant, so auch im Rückblick, ja. Das ist da schon war so.
Wie präzise so. Und wie präzise dein Wunsch war und wie sehr du ihn auch getroffen hast. Ja. Viel spannender ist ja dann auch nochmal die Frage, hat es sich denn dann auch, als du es erreicht hast, in etwa so angefühlt, wie du gedacht hast, wie es sich anfühlen würde?
An manchen Stellen würde ich sagen schon, aber ich bin ja dann auf der Reise ein bisschen eher hängen geblieben und nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich kommen wollte. Ich glaube, ja, also insofern würde ich sagen, an manchen Stellen ja, an vielen Stellen war das schon auch ein sehr toughes Unternehmerleben, was, glaube ich, immer so als Unternehmer ist. Also man sieht ja oft ja nur die schönen Seiten und Und ich würde sagen, dass der Traum, das wird mir jetzt auch so bewusst weiterhin auch der ist, dass Medien und die Welt irgendwie ein bisschen verbessern durch Senden von Inhalten und durch Stärkung von Marken, die wichtig sind, die Orientierung geben. Das ist nach wie vor das, was mich so antreibt, muss ich sagen. Ja, das ist geblieben.
Ist ja, ja nicht und, immer so. Also die, nein, wollte, überhaupt
jetzt fällt
nicht.
Mir ein, weißt du, ich wollte eine Zeit lang Tierärztin werden. Jetzt fällt es mir ein, aber ich habe dann sehr schnell gesehen, ich habe dann viel im Stall gearbeitet und so mit Blut und so, das war nicht meins und dann habe ich nicht mehr so romantisch empfunden. Schnell weg
diesen,
mit der Tierarzt. Ja, ja stimmt, das war ja auch, ja.
Das wird in den Vorabendserien gern mal ein bisschen ausgeblendet, da geht es immer recht aufgeräumt zu und plötzlich sind die Tiere alle wieder gesund. Und
ja.
Das heißt, du hattest, und jede Branche, das kann man vielleicht sagen, ich selbst habe ja auch einen großen Faible für die Medienbranche und habe mich da ja auch aufgehalten. Und ich denke da viel drüber nach, welche Verheißungen sendet so ein bestimmtes Berufsbild, eine bestimmte Branche aus. Für mich war die Medienwelt immer das Tor zur Welt.
Ja,
also das war so ein Anschluss an etwas Größeres. So denkt man als Kind nicht, aber im Nachhinein würdest du sagen, warst auch für dich so dieses Teil von etwas Größerem zu sein, von einer gewissen Bedeutsamkeit auch vielleicht oder was auch immer dafür steht.
Ja, ich glaube, ich fand das Senden von Inhalten, weißt du, Zeitschriften, Serien, Filmen, also das hat mich immer so fasziniert, ja, dieses auf der einen Seite Informationen und auf der anderen Seite aber auch Filme, die dich mitnehmen und in andere Welten entführen, das hat mich immer fasziniert und es fasziniert mich immer noch, muss ich sagen, also.
Dein Studium ließ anderes vermuten. Du hast dich für ein Jurastudium entschieden und auch nicht einfach mal so ebenso, sondern du hast sogar daran promoviert. Also das macht man ja auch nicht aus einem Random, aus einer Laune heraus. Das ist ja ein beinhartes Studium.
Ja, würde ich auch so nicht mehr machen, muss ich sagen. Ich habe es wirklich immer wieder bereut. Also jetzt nicht von dem, was ich gelernt habe, aber ich habe gemerkt, ich bin nicht auf meinem so Weg unterwegs gewesen. Ich habe da ganz platt das gemacht, was andere von mir erwartet haben. Mein Stiefvater, der war Jurist und auch nie als Jurist tätig, aber sagte, als Jurist kann man immer alles dann machen im Nachhinein. Und ich war nicht so begeistert von BWL. Ich dachte, das kann man lernen. Da habe ich nicht so Lust, das ganze Jahre zu studieren. Und dachte dann aber so Kunstgeschichte, auf was ich Lust hatte, habe ich mich irgendwie nicht getraut. Ich dachte, was macht man dann für einen Job? Wie sieht es danach dann aus? Und dann habe ich gedacht, okay, dann folge ich und mache dann Jura und habe leider sehr spät erst im Jurastudium gemerkt, dass es mir so gar nicht liegt. Ja. Und deswegen war das schon ein sehr taffer Weg, muss ich sagen. Das ist ja schon ein langes Studium. Man kann auch nicht zwischendurch aussteigen. Das wollte ich auch. Dann habe ich schon bei Gruner und Jahr angerufen und die meinten, egal welches Studium, es muss zu Ende sein. Und das heißt, dann musste ich es durchziehen und habe dann die Doktorarbeit zwischendurch gemacht, weil ich da schon Thema Persönlichkeitsschutz, Pressepublikation, das hat mich irgendwie gereizt. Und dann dachte ich mir dann, promovierte ich rechtsvergleichend und das hat dann auch Spaß gemacht, muss ich sagen, ja.
Okay, also das heißt, da konntest du dann eben nochmal was abgewinnen, aber erstaunlich, wie du da durchgehalten hast, auch wenn du heute sagst, es war gar nicht so mein Sweet Spot. Also ist das ein Muster, dass du auch sagst, ich kann auch wirklich Durststrecken überwinden und mich auch wirklich in was reinfuchsen?
Ja, ich glaube, ich kann. Aber ich glaube, das, wenn man ein Unternehmen aufbaut, ich glaube, das kennt jeder, der uns zuhört, ob Mann oder Frau. Also ich glaube, da ist man, also ich glaube, dieses Gen muss man schon haben, sich irgendwo durchzubeißen und dran zu bleiben. Und das hieß dann für mich auch, das zu Ende bringen. Und ich bin ja dann beim ersten Staatsexamen noch gescheitert um 0,4 Punkte. Und das hat mich danach gerüttelt, dass ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich mich echt mal rein. Also ich war keine so super fleißige am Anfang Studentin. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich da echt durchbeißen. Und das habe ich dann durchgezogen und beendet. Und das war wirklich meine Freiheit. Ich erinnere mich immer an meinen ersten Tag auf dem Weg ins Büro. Da weiß ich noch, ich hatte laute Musik und dachte, jetzt fängt das Leben an. Ja, ist auch verrückt.
Genau. Ja, bei mir kam jetzt gerade so ein Gefühl von, oh, geschafft, aber was du beschreibst, ist ja eher Aufbruch.
Es ist das
jetzt war, geht's los.
Genau, Merkam-Leimstraße unterwegs mit meinem Auto in die hässliche Neumarkter Straße zu Gruner und ja, die nicht mehr so in Prinzregentenstraße gehaust haben, sondern ja
residiert.
Modern residiert haben, sondern in so ein modernes Bürogebäude am Rande umgezogen waren und Berg am Laim. Aber das fand ich trotzdem super. Dachte jetzt,
alles super.
Geld verdienen, alles super. Super.
Ja. Okay, dann warst du endlich an dem Ziel angekommen, zumindest mal an dem Etappenziel. Du warst in der Verlagswelt gestartet und auch dann relativ schnell, glaube ich, schon bei Emotion. Welche Rolle hast du anfangs da begleitet?
Zuerst war ich Assistentin des Geschäftsführers, der die Frauentitel damals hatte. Und da habe ich dann Marie Claire betreut, aber auch Eltern und PM, Peter Mostleitner, das interessante Magazin. Dann war Woman noch da. Und dann haben wir irgendwann die Idee entwickelt, Emotion, eine Psychologie-Zeitschrift auf den Markt zu bringen. Und das wurde dann sozusagen mein Projekt. Und wir nannten es dann Emotion, ja. Das war dann 2006, ist es auf den Markt gekommen.
Und dann, wir spulen ein bisschen vor, 2009 ist etwas passiert. Man kann auch nicht sagen, es ist passiert. Du hast etwas gemacht, was, glaube ich, so wie ich recherchiert habe, in der Verlagswelt absolut Novum war. Mhm. Es gab ein Management-Buyout. Das heißt, du hast als Angestellte des Verlags die Rechte oder im Prinzip das Magazin rausgekauft. Ja. Hast dich an die Spitze gesetzt und auch als Eigentümerin und musstest dir erstmal Kapital dafür aufbringen, weil ich denke mal, in 3 Jahren Verlagsangestellten-Dasein hast du noch nicht die nötigen Penunzen zusammen gehabt, oder?
Nee, ich musste dann Geld einsammeln dafür, um das zu kaufen und um auch einen bestimmten Fortbestand zu garantieren. Und dann habe ich mich auf die Geldakquise gemacht sozusagen und habe dann Partner an Bord geholt und es dann geschafft, mich dann im November 2009 selbstständig zu machen. Davor war Gabriele Fischer ist mit Blank 1 gestartet.
Ja.
Das war so das einzige, sozusagen die einzige Playerin da in dem Markt. Die war gleich 5 Jahre vorher gestartet. Mhm. Und ich war dann die mit der Frauenmarke.
Mhm. Ja, das ist. Und kam die Idee von dir oder kam die von der Verlagswelt? Also ich meine, es ist ja wirklich nach wie vor ungewöhnlich, ja. Ich meine, Gabriele hat es vorgemacht, aber ist das für dich eine Orientierung gewesen oder hast du das erst im Nachhinein sozusagen entdeckt? Also wie waren da so die Entscheidungswege?
Nee, ich habe das erst im Nachhinein entdeckt, als ich auf der Suche nach Investoren war und mir dann jemand gesagt hat, du schau doch mal bei Gabriele vorbei, die hat das schon gemacht und es war wirklich sehr hilfreich und ich habe mit denen war viel im Austausch mit Gabriele und ihrer damaligen Verlagsleiterin. Das war wirklich viel Support. Aber die Idee selber kam aus der Not heraus, dass Emotion, dass ich gemerkt habe, der Vorstand und der Geschäftsführer wollen Emotion nicht weiter behalten.
Dafür.
Das läuft nicht. Also die haben nicht so eine Vision dafür. Und ich habe gemerkt, ich habe dafür eine Vision, aber ich möchte nicht für etwas kämpfen, was ich nicht entscheiden kann. Und dann kam plötzlich dieses Unternehmergehen, glaube ich, bei mir durch, was ich schon so ein paar Jahre, ich war ja dann damals 10 Jahre schon bei Gunnar und Jahr und in den 10 Jahren kam das selten raus, weil ich einen Chef hatte, der mich immer machen hat lassen. Und da habe ich immer schon die unternehmerische Freiheit unter dem Dach von Gunnar und Jahr gespürt. Aber dann mit Emotion nicht mehr. Da habe ich immer gemerkt, ich würde es anders machen. Und ich würde auch gerne das Risiko übernehmen, aber ich kann nicht. Und jetzt wollen sie es auch noch einstellen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, dann kaufe ich es einfach. Und
ja.
Und als ich die Idee hatte, habe ich gespürt, das weiß ich auch noch, diesen Moment, da habe ich gedacht, das fühlt sich genau richtig an. Und dann habe ich mich dann da reingeworfen und würde es im Endeffekt immer wieder machen. Also das muss ich sagen, bereue ich auf keinen Fall.
Ist das vielleicht, weil das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Einsichten, die du hier mit uns teilst, würdest du sagen, das ist vielleicht was, wo wir die Intuition mal überprüfen können, diese Klarheit, diese Entschlossenheit, was du hier beschreibst, sind das wichtige Marker, wenn wir an so einer Entscheidungsstelle stehen, dass wir sagen, wie klar sind wir denn? Mhm. Also, oder würdest du sagen, naja, manchmal spielt uns da auch, sagen wir mal, der Wunsch einen Streich und wir denken, wir seien klar, aber sind es eigentlich gar nicht?
Also meine Erfahrung ist, die ich wirklich gerne mit allen immer teile, ist, dass es wichtig ist, so A, mit sich selber, also eine Entscheidung mit sich selber ganz ehrlich zu fällen zuerst. Ja? Also wirklich nicht zu überlegen, was denken die anderen und was erwarten die anderen und so weiter, sondern erstmal wirklich für mich selber zu überlegen, möchte ich das oder nicht? Und dann zu spüren, was der Bauch sagt. Ja? Und dann auf jeden Fall 1, 2, 3 Personen, denen ich sehr vertraue, zu fragen und mit denen zu sparren, aber wohl wissen, dass das ja der eigene Weg ist und dass es nicht darum geht, dass mir jemand genau den Ratschlag geben kann, der für mich auch passt. Weil jeder gibt ja den Ratschlag immer aus der eigenen Perspektive. Ja, das darf man nicht vergessen. Und man befragt ja dann, wenn man Unternehmer werden will, nicht unbedingt Unternehmer, sondern ich hatte keinen einzigen Unternehmer in meiner Umgebung. Das heißt, die Ratschläge oder so das Feedback, was ich bekommen habe, waren eher angsterfüllt. Also wie man so einen Job, den ich habe mit Dienstwagen und durchaus Karriereaussichten bei Gunnar und Herr so hinschmeißen kann für irgendwas, wo ich noch Geld auftreiben muss und so. Und ich habe dann schon gemerkt, es ist gut, so zu sparen. Es ist gut, nicht zu viel, ja, aber es ist gut zu sparen, weil das Bauchgefühl, wenn es so wirklich so in dem Thema drin ist, das sagt ja ganz genau, sehe ich genauso, hat er recht, hat er nicht recht, darauf muss ich noch aufpassen. Aber irgendwann reicht es auch. Ich sage auch immer gern, ich bin davon überzeugt, dass jeder und jede von uns Mut hat, ganz schön was in diesem Leben zu machen. Aber oft befragen wir so viele Leute und warten damit so lange mit dem Springen, dass es dann, dass die Angst und die Sorgen so viel größer werden, dass man dann gar nicht mehr springt. Ja, und ich glaube, es ist deswegen wichtig, selber für sich so die Entscheidung zu treffen, dann nochmal zu sparen und immer dem Bauchgefühl zu folgen und dann irgendwann mal loszulegen oder zu sagen, nicht der richtige Moment. Ja, aber diesen, also die Klarheit ist schon da, wenn man zügig das auch entscheidet. Ja, also und dieses Hinauszögern macht es nicht besser. Also oft wachsen da die Bedenken und dann ist die Chance auch vorbei. Ja, und es ist ja
dann kommt der innere Konferenztisch zu Wort und dann wird es kompliziert.
Immer mehr Menschen, mit denen du redest und dann hast du auch dein Gefühl zu dir selber verloren, weißt du? Und ich glaube, dass wir eigentlich, wenn wir so üben, immer wieder auf uns selbst zu hören, da ganz schön viele Signale bekommen, was so zu uns passt und was wir mal ausprobieren wollen. Und wir haben ja nur das eine Leben, deswegen denke ich, ist es schon auch, also nicht jeder muss es für sich selber entscheiden natürlich, aber ich habe das Gefühl, es tut schon gut, ab und zu Dinge mal auch auszutesten und auszuprobieren, ja.
Und was du beschreibst, das hat ja auch viel damit zu tun, wie viel Verantwortung übernehme ich für mein eigenes Leben oder gebe ich das ab? Also wenn ich, natürlich ist man, glaube ich, gut beraten, in den Dialog zu gehen, ins Sparring mit anderen Menschen, gerade bei so essentiellen und elementaren Entscheidungen. Also es wäre ja auch ein bisschen wahnsinnig, das einfach aus einer Laune heraus zu entscheiden. Und gleichzeitig ist immer so, glaube ich, abzuwägen, wo bin ich gerade versucht, die Verantwortung für die größte Entscheidung nach außen zu verlagern. Ja. Nicht wirklich in letzter Konsequenz selbst zu tragen. Und okay, du hast dich so entschieden und es sah ja auch viele Jahre, Kasia, das muss man mal wirklich voller Hochachtung und Respekt sagen, verdammt gut aus. Also du bist ja gegen den Trend marschiert. Da war ja schon so ein bisschen Krisenstimmung in der Printwelt. Krisenstimmung gab es bei euch erstmal nicht. Du hast auch mit dem Emotion Women Day, glaube ich, also wirklich einen Flock eingehauen. Können wir gleich auch nochmal was sagen. Von Anfang an war nicht nur das Thema Frauen und Self-Empowerment, sondern auch das Thema Netzwerk ganz wichtig. Was war so da deine Beobachtung, dass du sagtest, das ist das, was Frauen gerade im beruflichen Kontext brauchen?
Das war die Beobachtung, die ich jetzt mehr denn je wieder habe, dass wir Frauen also unterrepräsentiert sind an vielen, vielen Stellen draußen in der Wirtschaft und in Politik und so weiter auch. Aber jetzt mein Thema ist ja, sag ich mal, so die Arbeitswelt und dass es viele Faktoren hat, warum es so ist. Und dass zum einen natürlich die Rahmenbedingungen eine Rolle spielen, Rollenbilder eine riesige Rolle spielen, ja, traditionelle Rollenbilder, das Erstarken der AfD, die, wenn man so in Parteipläne Sachsen-Anhalt reinguckt, da denkt man sich, also wie kann es sein?
Wo sind wir wann?
Wo sind wir wann? Also wie kann man diese Partei wählen, auch als Frau? Und auf der anderen Seite hat es immer auch was mit uns selbst zu tun. Du hast ja vorhin davon gesprochen. Wir haben die Entscheidung, wir treffen immer wieder selber Entscheidungen. Und ob wir vorangehen, Chancen wahrnehmen, uns was zutrauen, das entscheiden wir ja selber. Und ich glaube, dass da Frauen Unterstützung brauchen, beziehungsweise so manchmal, ich habe immer von Inspiration gesprochen, das finde ich nach wie vor wichtig, also nicht die Ratschläge, ja, weil jeder von uns ganz anders ist und individuell ist und es geht ja darum, Frauen zu empowern und zu inspirieren, so könnte dein Weg aussehen oder so und guck mal, was passt für dich am besten, ja, und geh dann deinen Weg, triff deine Entscheidung, aber trau dich, so zu gehen. Und ich glaube, dass da nach wie vor Frauen die richtigen Rollenbilder brauchen, Frauen aber auch auf jeden Fall dieses Empowerment manchmal brauchen, trau dich trau dir das jetzt mal zu, ja, und spring. Du hast alles in dir, was du für deinen Weg brauchst. Ja, manchmal ist es nur in der Kindheit nicht rausgekommen oder unterdrückt worden, oder du hast einen Partner, der dich klein macht, oder du hast einen Chef oder eine Chefin, die dich ausbremst. Das muss man realisieren, aber dann kann man wieder was verändern und weitergehen. Und dann ist das Thema Stronger Together, also die Unterstützung von uns Frauen untereinander muss einfach auch meines Erachtens viel besser werden. Ja? Wenn du auf LinkedIn unterwegs bist, hast du das Gefühl, jede Frau ist eine Frauenfrau, wie ich sie nenne immer. Ja? Also die super, super Frauenunterstützerin. Aber wenn du dann einige von denen dann in echt kennenlernst, dann denkst du, also nicht jede, die von Female Empowerment spricht, ist dann im echten Leben eine Feministin in dem Sinn, dass sie sich wirklich auch für andere stark macht und anderen hilft, auch wenn sie nichts davon hat. Und da braucht es einfach unbedingt Marken und Menschen, die hier das ein bisschen diese ganzen Themen voranbringen und da nicht locker lassen. Ja, und deswegen braucht es Emotion, deswegen braucht es den Women's Day, deswegen braucht es auch andere Frauenmarken und Personal Brands, also ich glaube, da braucht es viel, ja. Und auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Das ist auch ganz wichtig, ja.
Ganz, ganz wichtig, ja. Also ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich denke, auf der einen Seite ist es, genau, geht dir wahrscheinlich auch ähnlich, dass ich denke, was bringt das so, wenn wir uns untereinander Frauen nur zusammentun? Also ich meine, die Welt ist nun mal zum Glück nicht sortiert, und auf der anderen Seite ist natürlich da vielleicht der Bedarf besonders groß. Und da würde ich gerne noch einen Moment verweilen, weil das erlebst du vielleicht jetzt auch noch, oder das ist ja auch ein Lebensthema bei dir, wie viel Konkurrenzdenken ist denn da? Und wie viel echtes Netzwerk? Ein bisschen hast du es schon angetippt, weil ich habe auch dieses viel gerühmte Sisterhood, und dann werde ich schon immer so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen hellhörig, weil je mehr das betont wird, umso eher habe ich dann auch schnell den Verdacht, dass es vielleicht genau darum nicht geht. Also wo sind, ich sag's jetzt mal bewusst, auf die Gefahren, dass es klischeehaft klingt, wo sind wir Frauen vielleicht da auch nicht so ein Netzwerk begabt, noch nicht, weil wir sehr schnell auch eine Konkurrenz wittern und eben dann doch nicht diesen Gemeinsinn entwickeln oder die Kooperationsfähigkeit. Was erlebst du da?
Also ich erlebe da zwei Themen. Das eine ist wirklich dieses ständige sich vergleichen. Ich glaube, das ist wirklich eine Krankheit von uns Frauen. Ich glaube,
sehr Männer, stark, oder?
Ja, ich glaube, dass sich Männer auch vergleichen, aber auf eine andere Art und Weise. Also eher, glaube ich, so mit Status oder im Tennis oder also beim Sport oder so. Aber das nicht auf so eine Art machen, wie wir es oft so selbst zerfleischen schon machen. Weißt du, ich glaube, der Mann, habe ich das Gefühl, dass ich will jetzt auch nicht in Rollen irgendwie in Schubladen denken, aber ich habe manchmal das Gefühl, der Mann vergleicht, wie groß ist das Auto, das Haus, wie hübsch die Frau, die Kinder, keine Ahnung, wie weit bin ich, was verdiene ich, was verdient der, wie bin ich gut im Golf, im Tennis, was auch immer. Und dann ist es aber irgendwo einfach, hat es so eine sportlichere Komponente, ja, und die einen so antreibt vielleicht so. Und bei Frauen ist dieser Vergleich oft auch so mich selbst entwertend, wie ich so oft erlebe, ja, dass man so vergleicht und sagt, ah, die sieht ganz schön gut aus, die ist ganz schön weit, die hat schon zwei Kinder, ich habe noch keine Kinder, sie hat einen tollen Mann, die verdient das, er macht das und sie ist in diesem Netzwerk drin oder so, und dann ist man schon in diesem Vergleich, der dann gleich sagt und ich nicht, ja, und der einen selber klein macht, anstatt wirklich zu denken, es gibt doch, wie heißt es immer, ich bin in so Sprichwörtern so schlecht, hinter jedem, Dach ein Ach, das reimt sich normalerweise, wie heißt denn das?
Hinter jedem Dach ein Ach.
Ah ja, genau.
Unter jedem Dach ein Ach, genau.
Dieses, jeder hat seine Rucksäcke zu tragen. Ich glaube, es gibt nicht das eine Leben, egal ob arm oder reich, das immer problemlos ist. Aber durch diese Social-Media-Welt wird einem natürlich immer vorgespielt, wie toll das alles ist. Und ich glaube, wir Frauen neigen dazu, uns so zu vergleichen und zu denken, okay, wenn ich jetzt niemanden finde, die genau meinen Weg geht, so wie ich es mache, dann fühle ich mich nicht so stark. Ich würde mich immer besser fühlen, wenn ich jemanden finden würde, der das genauso macht.
Der genau ich, ja? an der Stelle, der auch schon mal Emotion gekauft hat.
Der auch so,
ja, wird es nicht geben.
Ja, wird es nicht geben, aber ich glaube auch bei, vor allem auch mit Kindern, also wenn man Kinder hat, dann muss ich sagen, das Leben von uns Frauen wird ja so herausfordernd, wenn wir anfangen, an Familienplanung zu denken. Wenn wir das Glück haben, dass wir dann auch Kinder bekommen, das hat ja auch nicht jede Frau Glück, ja. Und ich finde, dann geht es ja los, dass wir heutzutage alle Rollen leben können. Aber unser das Ganze um uns herum ist ja noch gar nicht darauf ausgerichtet, dass wir alle Rollen leben wollen. Ja, da gibt's Erwartungen, dass die Frau trotzdem noch zu Hause sich um die Kinder kümmert. Ja, da gibt's Frauen, die nach wie vor zu Hause bleiben wollen und alle Frauen, die arbeiten, ganz schön böse angehen. Ja. Es gibt Frauen, die Betreuung ganz schlimm finden, dass man, wie man arbeiten kann und die Kinder einen Au-pair oder einen Kindergarten bringen kann. Wie kann man Kinder haben, drei Kinder haben und Vollzeit arbeiten? Wie, ja, also es gibt so viele Rollenbilder, auch von Männern, die denken, wie kann man das machen? Also wir Frauen kämpfen damit. Der Mann, der vier Kinder hat, Vorstand ist ständig in der Welt, der kriegt überhaupt keine Kritik.
Im Gegenteil.
Wir finden alle total cool und super, wie er das mit Familie alles hinbekommt. Und wenn wir das wären, weißt du, da würdest du sofort zerrissen werden, ja? Und jeder würde zum einen gucken, du als Vorständin, die ersten 100 Tage, sie ist sowieso nur hingekommen wegen Frauenquote. Sie kannte gar nicht, weil sie wurde hin, weil der Aufsichtsrat musste die Frau holen. Und dann hat sie noch vier Kinder und ist eine Rabenmutter. Weißt du, also da ist alles. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir zu kämpfen haben. Und das ist natürlich ein Druck. Deswegen ist so mein neues Statement immer, dass ich keine Powerfrau mehr sein will. Weißt du, weil ich finde dieses Powerfrauen-Image ist so etwas, also ich fand es früher cool, eine Powerfrau zu sein. Ich dachte, mich muss keiner motivieren. Ich hatte nie einen Chef, der mich motiviert hat. Ich fand immer die Sachen super, habe gearbeitet wie blöd. Ich hatte dann Kinder, ich habe das Unternehmen geschafft und irgendwie dachte ich, hey, das ist doch cool, ich krieg alles super hin. Und irgendwann nach der Insolvenz habe ich dann gemerkt, hey, ich bin ganz schön fertig und ausgelaugt und ich krieg immer noch alles hin, aber ich kann gar nicht mehr aufladen. Ich habe gar keine Kraft mehr. Und wofür das alles? Ja, und habe gemerkt, dass wir uns selber in dieses Power-Frauen-Bild so rein manövrieren.
Das noch verrannt haben ein Stück weit, oder? Ja, also das ist auch eine ganz gefährliche Erzählung.
Ja, und wir machen uns alle fertig dadurch, weißt du, weil sich keiner traut zu sagen, hey, das will ich gar nicht mehr sein, ich möchte meinen Weg gehen. Ja, und ich brauche auch mal Inseln der Energie und muss mal auftanken und mit mehr gegenseitiger Unterstützung wäre es viel leichter. Und wenn ich auch andere Frauen sehen würde, die Vorständin sind und sagen, ich habe mich für das Ding entschieden jetzt, für den Job, das finde ich super, aber es hat auch seine Schattenseiten, das muss man einfach sehen. Und darüber aber auch offen reden würden, wie das ist, ja, und auch Männer mal drüber reden würden, wie das ist, wenn man vier Kinder hat, die man nie sieht, das muss doch auch schlimm sein. Ja?
Also, das muss schlimm sein.
Ein bisschen offener wäre, da wird sich was verändern und ich glaube, da haben wir ganz viel zu tun, ja.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss, wenn man schon mal dabei bleibt, uns Frauen nicht unbedingt mit mehr Ambitionen locken, weil da sind wir sowieso sehr schnell aktivierbar. Ich finde auch bei dem Thema Vergleichbarkeit ist es ja oft so, das beobachte ich zumindest, dass wir uns wie so eine Art Vergleichspersona bauen. Also das ist dann, also wir wollen dann in einer Person so klug sein wie jene, so schlank wie die andere, so sportlich wie die, so eine gute Mutter wie die, so beruflich erfolgreich wie diese und eine tolle Partnerin, Autofahrerin, was auch immer, Aktivistin, intellektuell. Und dann bauen wir eine völlig unrealistische Persona zusammen. Da kann man nur scheitern. Also das ist natürlich dann, also diese Ambition ist in uns drin. Und kommen wir mal, Ambition, liebe also Kascha.
Ich glaube, das ist drin, wenn ich das noch ergänzen kann. Ich glaube, das ist drin, weil ich spüre auch so etwas wie, weißt du, so eine Dankbarkeit, dass wir heutzutage alles sein dürfen. Ja. Und ich glaube, die hat so, also diese vermeintliche Freiheit, die wir bekommen haben, weil wir ja alles sein dürfen jetzt. Müssen wir es auch. Und dann wollen wir auch dankbar sein und es super schaffen, wie immer. Ja, also und dann überperformen, damit das keiner vielleicht irgendwie jetzt blöd findet, dass er uns das alles erlaubt hat. Und das ist, glaube ich, das, wo wirklich so ein Hamsterrad entsteht, so ein Teufelskreis, aus dem wir uns nur selber befreien können, wenn wir ehrlich miteinander reden. Was wollen wir eigentlich? Und wir wollen ja alle unseren Weg gehen in Freiheit. Wir wollen nicht von anderen bewertet werden. Wir müssen lernen, andere nicht zu bewerten. Und dann kommen wir, glaube ich, mit viel Energie voran und können wirklich was gemeinsam gestalten. Aber wenn wir Energie verlieren, weil wir uns gegenseitig vergleichen, bewerten und uns das Leben schwerer machen und uns noch mehr unter Druck setzen, dann wird es noch mal so lange dauern.
Auf jeden Fall. Wir kommen mal zu dem wahrscheinlich schmerzhaftesten Punkt. Es lief sehr, sehr gut, viele Jahre. Irgendwann fing es an zu kriseln für Emotion, für euch. Wie viele Leute wart ihr im Team eigentlich?
Wir waren
zum Peak?
So zum Peak 47 Personen. Also nicht schon in Vollzeit, also wir hatten alle Arbeitszeitmodelle, die es so gab. Mhm. Aber so ungefähr, so ja, 45, okay. 47. Mhm.
Und man redet oft nur über Emotion, aber es waren ja mehrere Magazine betroffen auch. Mhm. Es hat sich dann irgendwann die Krise angebahnt. Was waren so die ersten Zeichen für dich, dass sich da was substanziell dreht im Markt?
Ach, der Markt war immer tough, seit wir angefangen haben. Also ich habe gedacht, ich bin gestartet und ab da ging ja der Markt runter. Also es war einmal die Printkrise, also immer mehr die Auflagen sind wirklich einfach nach unten gegangen. Es gab immer so die Wunder Ausreißer, also die mit der Zeit im Zeitungsmarkt oder Landlust, die man ja ewig so hatte, und Happiness. Es gab ja immer so Ausreißer, aber insgesamt ging ja der Markt dramatisch nach unten. Printauflagen ging nach unten, dann kam das ganze Thema Digitalisierung und wir haben ja Jahrzehnte gebraucht, um zu checken, dass Digitalerlöse niemals das wieder kompensieren werden, was wir im Print verloren haben, dass es dann neue Geschäftsmodelle braucht. Also wir waren ja immer wieder in herausfordernden Zeiten und dann kam Corona, was wirklich krass war, und nach Corona kam dann die Ukraine-Krise und das wurde dann einfach zu viel. Und ich war in einer Umstellung, einer Finanzierungsrunde. Ich wollte das Unternehmen auf neue Beine stellen mit auch neuen Investoren und bin da ja dann kurz vor Ende stecken geblieben und musste dann Insolvenz anmelden. Und das war schon sehr hart, ja.
Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Corona euch vom Thema her zumindest in die Karten spielt. Weil ich meine, das war ja eine Phase, wo viele Menschen auch auf sich zurückgeworfen waren und über Emotionalität auch nachgedacht haben. Aber was waren da nochmal so, sagen wir mal, die Pflöcke, die euch dann im Weg standen?
Corona war Anzeigenerlöse.
Das war das Hauptthema.
Also weißt du, niemand war unterwegs, um zu kaufen. Also der Kiosk ist ja total eingebrochen. Also der Konsum und damit ja das ganze also bei uns ja schon Thema Anzeigenmarkt ja auch ein sehr wichtiger Bereich gewesen.
Der wichtigste Punkt oder zumindest so war es früher immer. Mhm. Ich weiß nicht, 70-30 hat man früher, glaube ich, immer gesagt. Ja. Ist das immer noch so, Vertrieb zu Anzeigen?
Ja. 70-30, 60-40 so. Und die Herausforderung war da ja sehr schnell auf digitale Modelle umzusatteln. Und dafür muss man ja auch Investmentgeld haben. Und wir waren ja nie, also wir waren ja immer so im Aufbau. Und insofern hatten wir da nicht auch genügend Geld, um dann sofort so schnell umzubauen. Also wir haben dann schon, wir waren ja von Anfang an auch immer digital. Das ist auch, warum ich auch schnell weg von Guna und Ja wollte, weil ich die Marke Emotion immer sehr über allen Kanälen gesehen habe, ja, und immer so als Marke, multimediale Marke aufbauen wollte, aber trotzdem dann noch stärker in die Digitalisierung zu gehen, Geschäftsmodelle zu bauen. Also das, ja, da ist, waren wir nicht so schnell unterwegs und hätten sicher das ein oder andere früher cutten müssen. Man ist ja danach immer
schlauer
und hat sehr viel gelernt. Ich meine, dafür bin ich dankbar, aber es war schon auch sehr schmerzhaft und es hat einfach sehr viel gekostet. Ja, nicht nur für mich, sondern Insolvenz ist ja etwas, was ja sehr viele Menschen ja auch so noch mitreißt, und das tut einem auch weh, das kann man nicht mehr verändern, und das ist das, womit man dann, wenn man sowas durchgemacht hat, einfach lernen muss zu leben, ja.
Was war schwerer für dich, dich nach außen zu erklären oder dir selbst das zu erklären?
Ach, das nach außen zu erklären kam irgendwie sehr intuitiv bei mir, weil ich ja ein sehr so authentischer, glaube ich, so sehr ehrliche Person bin, und ich dachte, ich muss dann schon einfach alle so mitnehmen, und ich denke, es ist so wichtig, da ehrlich zu sein, und das kam so intuitiv, ja, dass ich sagte, wir müssen da informieren und Bescheid geben, und das andere ist etwas, womit ich, glaube ich, nach wie vor arbeite und schaue jetzt nach 3 Jahren und dem, dass ich ja mit jetzt 52 bei Null wieder anfange, ja, das, weil wir ja selber ja auch alles investiert hatten, was wir hatten, weil für mich war ja das Ende überhaupt nicht vorgesehen. Ja. Also ich hatte ja ganz andere Pläne und deswegen haben wir auch als Familie, was wir hatten, auch reingesteckt, vor allem in den letzten Monaten. Und das so zu realisieren und zu sagen, okay, jetzt mache ich wirklich das, was ich früher so lustig fand, wenn jemand gesagt hat, er fängt mit 50 nochmal neu an, ja, und jetzt bin ich 52 und fange wirklich wieder bei Null an. Und natürlich ist es jetzt nicht die Null wie jemand, der auf der Straße, also ich möchte jetzt nicht dramatisieren, ja, ich bin jetzt, das ist mir schon bewusst.
Aber erstmal ohne die wirtschaftliche Rückhalt,
ohne das, was ich mir aufbauen wollte oder auch zwischendurch hatte, sondern einfach wieder bei Null. Und das ist schon, also das ist auf der einen Seite irgendwie jetzt toll, nochmal neu zu starten. Ja, das versuche ich auch so zu sehen. Das ist ja auch eine Chance wieder. Und ich habe sehr viel gelernt und ich weiß auch sehr gut, was ich nicht mehr will und nach wie vor, was ich will. Und aber es ist natürlich schon auch ab und zu, muss man sich immer wieder, und gibt es natürlich diese Tage oder diese Momente, wo man denkt, ach, hätte ich das und das vielleicht auch anders entschieden, hätte ich das und das nochmal anders gemacht und dann, wer weiß, wo ich dann hingekommen wäre. Ja, aber das nützt nichts. Das ist ja, das, ich finde, wichtig ist ja, glaube ich, das ist so meine wichtige Erkenntnis, dass das Ende nie das Ende ist. Also jeder, der zuhört und auch in schweren Situationen ist oder vielleicht auch nach einem Ende steht. Also ich kann sagen, das Leben geht weiter und die sonnigen Tage kommen auch zurück. Und die Krise ist im Nachhinein an vielen Stellen auch etwas, wo man selber auch nochmal sieht, würde ich das und das nochmal so machen, würde ich, was habe ich daraus gelernt? Und ich habe sehr viel aufgeschrieben, sehr viel daraus gelernt. Und es ist auch eine Chance, nochmal zu gucken, würde ich alles nochmal so weitermachen, würde ich alles nochmal so machen? Ja, und wie würde ich es machen? Also vielleicht jetzt nochmal, wenn ich nochmal neu starte, was würde ich jetzt anders machen? Und es ist dann auch wiederum eine Chance, sich selber und den eigenen Stärken und dem eigenen Weg wieder näher zu kommen. Ja, also das kann ich jetzt nach 3 Jahren sagen. Und ich glaube, bei dem Ganzen ist es wichtig zu lernen. Da bin ich so mittendrin in dem Prozess erst, noch relativ am Anfang, aber auch zu sehen, was haben wir aufgebaut. Ja, ich meine, wir haben mit einem Team eine Marke aufgebaut, die immer noch lebendig oder wieder lebendig ist. Viele haben gar nicht mein Scheitern mitbekommen, sondern haben gelesen und sind dabei geblieben, haben sich gewundert, warum kommt jetzt mal zweimal keine Emotion, aber ist uns gar nichts mitbekommen. Und da lerne ich schon auch stolz drauf zu sein, ja, was wir mit dem Team und mit so harter Arbeit und mit viel Geld und viel Unterstützung von vielen Investoren und unseren Leserinnen und der ganzen Community gemeinsam aufgebaut haben. Ja, eine Marke, die Frauen darin bestärkt, ihren Weg zu gehen, sich untereinander zu vernetzen, voneinander zu lernen und zu schauen, dass wir mit dem Thema Gleichberechtigung vorankommen, aber dass ich vor allem mit meinen eigenen Leben und den eigenen Entscheidungen weiterkomme. Ja. Dass ich dafür verantwortlich bin, wie du gesagt hast. Ja, das ist mein Thema gerade, dieses Entscheidung.
Total. Und gibt es denn auch was du vielleicht hier mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollen würdest an Lernerkenntnissen, wo du sagst, das kann ich gerne auch mit, du bist ja insgesamt, wie du sagst, da wirklich auch sehr offen, bist auch sehr offensiv mit dem Ende umgegangen. Das macht ja auch bei weitem nicht jeder Unternehmer. Ich kann mich noch an deinen Aufruf auch erinnern in LinkedIn, hat mich damals auch sehr, sehr bewegt. Und gibt es vielleicht sowas, weil du sagst, ich habe ganz viel gelernt, auch was ich vielleicht heute anders machen würde. Und ich bin mir ganz sicher, dass uns Menschen zuhören, die sagen, ja, was denn? Ja, vielleicht gibt es ja irgendwas, was du teilen würdest.
Ja, also ich gibt viele Punkte. Also ich glaube, ein Punkt ist, den ich so nach Corona gemerkt habe, als ich so angefangen habe, das Unternehmen nochmal neu zu bauen und neu aufzustellen und gesagt habe, nee, ich will jetzt in Corona nicht aufgeben, sondern ich will es aber nochmal neu, die Krise nutzen, neu aufzustellen, ist, dass ich dann jemanden reingeholt habe, der so auf Augenhöhe ist. Also ich sage immer, ein Unternehmer braucht immer einen Gegenpol. Ja, und das ist wichtig, jemand, der ganz andere Stärken hat und andere Schwächen, aber dem ich vertraue und der mir auf Augenhöhe sagen kann, das ist jetzt zu weit, wir haben unsere Meilensteine gerissen, das geht nicht, dem ich wirklich vertraue und den ich aber auch ernst nehme, ja, weil wenn man unternehmerisch eine Idee verfolgt, voller Herzblut, voller Investment, all in, dann ist es nicht so leicht, glaube ich, dann von jemandem eingefangen zu werden. Und insofern so jemanden sich selber von Anfang an zu installieren, wo man selber sagt, der ist mein Gegenpol, dem höre ich immer zu, auf dem vertraue ich und da gibt's kein Ja-Aber, sondern wir haben uns da committed, ist total wichtig. Ich finde, Führung heißt auch schneller manchmal zu erkennen, also mehr zu testen, aber auch schneller Stopp zu sagen. Ja, also es gibt schon so ein paar Projekte, die hätte ich viel früher im Nachhinein gestoppt, ja, und habe aber irgendwie dann gedacht, da war so viel Engagement
drin. Es wird noch, ja.
Leute drin, die machen das mit so viel Herzblut. Das hat mir dann auch irgendwie leid getan. Und ich habe dann das vielleicht zu optimistisch gesehen, dass wir es doch noch drehen können. Und ich glaube, da ist das Learning, testen und dann aber ganz konsequent Stopp sagen, aufhören, um wieder Freiheit zu bekommen, neue Dinge zu testen. Ja, also ich glaube, auch da ehrlich zu sein und das umzusetzen.
Was hältst du davon, sich wie so Art, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ja, Ultimaten zu setzen, also dass man selbst sagt, ich nehme mir jetzt bestimmte Dinge vor und wenn die sich bis dahin nicht erfüllt haben, was auch immer das sein mag, dann stehe ich aber auch zu meinem eigenen Wort und ziehe dann auch einen Schlussstrich. Weißt
super.
Du, weil,
ja.
Also das muss nicht mit jemand anders verhandelt sein, aber dass man sich im Vorhinein sagt, okay, ich wähle vielleicht ein Kriterium oder markiere das an irgendetwas und wenn sich das wirklich nicht erfüllt, weil sonst kann man sich ja selbst immer wieder austricksen, sagen, da steckt schon so viel Geld drin und
aber je mehr Geld drin steckt, desto mehr willst du es ja auch schaffen, weißt du, ist ja immer das auch Gefährliche drin und ich glaube, es ist schon gut, da dann, also es ist meine Erfahrung, muss jeder für sich wissen, also ich hatte meine Meilensteine und klaren Punkte und irgendwie
ja, genau,
dann in der
das habe ich dich ja noch gefragt.
Und der Argumente, was der Argumentation dann doch, ist man doch nochmal ein Stück weitergegangen. Im Nachhinein hätte ich da gerne den CEO, den ich am Ende hatte, früher schon gehabt, ja, und dann was so gesagt, okay, wir haben uns drauf committed, nein, ist nein, ja. Und ich glaube, das ist wirklich, muss jeder für sich entscheiden. Mein Learning ist so ein Gegenpol also es ist gut, ja, und es ist gut
im. Wie finde ich diesen Gegenpol? Weil du hast was ganz Wichtiges gesagt, also ganz vieles Wichtiger an der Stelle. Ja. Es muss ja auf der einen Seite sein, ein Mensch, den ich respektiere, den ich schätze, wo es sowas wie Augenhöhe gibt, weil sonst ist es ja, overrule ich das ja immer.
Ja,
gleichzeitig müsste es aber auch jemand sein, der nicht so nah an mir dran ist, dass er zu sehr Teil meiner Denkweise ist, also mir zu selbstähnlich. Es ist ja gar nicht so trivial. Also gibt man die Suche nach so einer Person besser aus der Hand oder, weil das, also ich kenne das von einigen Unternehmern, die sich damit total schwer tun.
Ich glaube, die Basis ist, dass du dir ganz klar aufschreibst, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen. Und ich glaube, das kann nur jeder, der zuhört, weiß, wie ehrlich er da wirklich mit sich ist und da das wirklich ehrlich aufschreibt. Ja. Und dann zu gucken, wen kenne ich, weil es ist schon wichtig, finde ich, jemanden zu finden, den man auch vertraut oder den man vielleicht von jemandem empfohlen bekommt, weil er ihn schon kennt. Also das finde ich schon auch gut und da auch lange, also mein Prozess war da auch lange. Ich habe da mit vielen Menschen gesprochen und das muss dann schon passen. Aber ich glaube, dass da was sehr Wichtiges drinsteckt. Also dieses Gründen sowieso im Team finde ich auch einfach toll, weil man da sehr viele, du hast die Chance, wenn du zu zweit oder zu dritt gründest, dass du wirklich die Schwächen von allen durch die Stärken von den anderen ersetzen kannst und da einfach das perfekte, diverse Team aufstellen kannst. Das würde ich heutzutage bei größeren Unternehmen auch immer wieder machen. Ja, ich habe ja alleine gegründet, dann waren wir zu zweit und ich glaube, wir hätten uns da auch viel mehr noch in die Augen schauen müssen, was fehlt noch, also da, ja, an Kompetenz und das nochmal ergänzen sollen, ja, so. Aber es ist nicht alles, also ich glaube, es sind noch so viele andere Themen, die ich gelernt habe. Also ich glaube, ich will dich jetzt nicht da nicht alle damit langweilen, aber ich glaube, ein
überhaupt Punkt, nicht. Ich glaube, ganz im Gegenteil, liebe Kascha.
Ich glaube,
dass das sehr spannend ist. Ja.
Ich glaube, was ich auch gelernt habe, ist, dass man immer das eigene Team auch challengen muss. Also das zu gucken, bei der Einstellung, ich glaube, das kennen viele, die jetzt zuhören, dieses, ich suche dringend eine Person und dann finde ich aber nicht die Person, die ich wirklich suche, sondern dann finde ich eine, die ist zu 80% die Person. Und mein Bauch sagt schon in dem Bewerbungsgespräch, es ist nicht alle so super, aber ich brauche sie dringend. Ich denke, ich schaffe es nicht, noch länger zu suchen. Und da muss ich sagen, diese Entscheidungen haben mich immer eingeholt. Ja, es war immer schlimm, da zu schnell auf jemanden zu setzen, nur weil man ihn jetzt genau gebraucht hat. Und heute würde ich sagen, das länger warten ist immer besser, um die perfekte, also perfekt gibt es nie, aber damit man nicht das eigene Bauchgefühl überstimmt, ja. Und
so das Bauchgefühl, wenn du schon so wirklich so Zweifel bei der Begegnung hast, wenn du sagst, aber das kriegen wir schon hin.
Das kriegen wir schon hin. Manchmal kann ich es ja noch gar nicht so. Manchmal weiß ich ja gar nicht, was das ist. Das ist nur so eine kleine Schwingung, ja. Und ich glaube, es ist auch in den toughen Zeiten, habe ich gelernt, das zu verstehen, dass das Team, auch das loyalste Team von Anfang an, ist nicht immer das Team, was für jede Krise gemacht ist. Nicht jeder Mitarbeiter ist für Sturmzeiten gemacht. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, da auch zum einen, wenn Mitarbeiter gehen, zu verstehen, die gehen nicht gegen mich, ja, sondern die gehen für sich, ja, in andere Jobs oder in andere Situationen.
Schützen sich, ja, oder müssen sich quasi retten, ja.
Ja, und ich glaube, das zu verstehen und auch zu gucken, das Unternehmen geht jetzt in eine Transformation, in eine Krise, in eine andere Phase. Wer ist dann das richtige Leitungsteam? Auch das immer wieder zu hinterfragen, ist, glaube ich, wichtig. Und wen brauche ich da noch eben? Also nochmal das Thema. Aber auch eben auf sich selber zu achten und das Thema Energie. Ja, also ich denke mal, das Unternehmen ist an erster Stelle und dem Unternehmen geht es gut, wenn es mir als Leiterin oder dem Führungsteam gut geht und dieses sich wirklich zu gucken, wann bin ich wirklich, was brauche ich, damit ich in meiner Kraft bin, weil ich kann nur Entscheidungen treffen, wenn ich wirklich Kraft habe und wenn ich, was du auch da nicht aus den letzten Löchern, wie heißt es immer, aus den letzten Löchern
pfeift. Genau. Ja, wenn du einigermaßen versorgt bist, auch mit den Ressourcen. Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Ja.
Du hast eine Entscheidung getroffen, die von außen betrachtet auf der einen Seite total nachvollziehbar wirkt, auf der anderen Seite auch echt ein Fragezeichen bei mir hinterlässt.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Markenrechte wurden ja veräußert, ja. Also die gingen ja dann über. Also das heißt, mit der Insolvenz war der Verlag dann abgewickelt, aber die Markenrechte gab es ja noch. Die hat dann Timo Busch erworben und dann auch unter diesen Markenrechten das Magazin bis heute ja weitergeführt. Du bist als Gesicht, als Herausgeberin geblieben. Das ist einerseits logisch, andererseits finde ich es auch super hart, diese Entscheidung, weil das war ja quasi dein Baby gefühlt. Also du warst dann quasi, ich versuche mal eine Analogie, du warst plötzlich Mieter in der Villa, die dir mal gehört hat.
Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja,
das gilt grundsätzlich.
Ja, ich glaube, jeder ist da anders. Und für mich war, als ich die Insolvenz angemeldet war, klar, ich habe zwar, das ganze Ding ist jetzt verloren. Also wir sind, oder ich bin auch gescheitert und habe alles verloren und habe Menschen mitgerissen, aber die Marke geht nicht verloren. Und dann habe ich zum einen so einen Hebel irgendwo umgelegt und habe allen gesagt, auch den Insolvenzverwaltern, wir machen weiter, wir haben sowas Tolles aufgebaut, das geht jetzt nicht zugrunde, wir schaffen es, die Arbeitsplätze wieder zu erhalten. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht.
So viel, wie es geht, wenigstens.
So viel, wie es geht, ja. Und haben uns dann auf die Suche gemacht und haben dann mit Timo Busch jemanden gefunden, der die DNA von Emotion so gesehen hat, wie sie ist und der zu mir auch gesagt hat, ihm ist wichtig, dass ich dabei bleibe, wenn er das kauft, dass das sozusagen weitergeht und mir war es wichtig, Arbeitsplätze zu erhalten und ich dachte, vielleicht kriege ich das hin, ja, dass es so geht und ich wollte das auch unbedingt unterstützen, dass die Marke und dass es so weitergeht und weiterentwickelt wird und deswegen bin ich dann, das sozusagen habe ich mich da auch committed und gesagt, das mache ich jetzt und bin da weiter dabei und habe dann aber im Laufe der ersten Jahre einfach gemerkt, dass es was mit mir macht und dass es, als ich gemerkt habe, die Arbeitsplätze sind übergegangen, also das hat geklappt, das Team sozusagen hat wieder einen neuen Job bei der neuen Emotion bekommen und es wurde weiterentwickelt, es wurden viele Themen auch wirklich richtig super neu umgesetzt. habe ich trotzdem dann gemerkt, dass in dem eigenen Haus dann drin zu sein, ja, das führt ja dazu, dass man immer wieder damit konfrontiert wird, dass man Dinge einfach nicht so gemacht hat, dass man selber noch der Finale...
Es wird ja immer wieder diese kleine Wunde aufgerissen.
Es wird diese Wunde immer wieder aufgerissen. Und ich habe zuerst entschieden, nicht mehr das Büro zu haben und da auch nicht mehr hinzufahren, weil das habe ich am Anfang auch gemacht und habe dann gemerkt, okay, es holt mich trotzdem immer wieder ein. Und natürlich gibt es Entscheidungen, Führungsthemen, die man anders macht. Jeder ist ja anders, ja. Und da habe ich auch gemerkt, es ist einfach nicht mehr meins und trotzdem irgendwo noch mein Baby und es tut mir nicht gut und ich brauche einen Cut, um das einmal abzuschließen, ja. Und einmal auch die Wunden zu lecken und zu verstehen, was mir persönlich eigentlich da widerfahren ist und wie viel Geld und Kraft und ich verloren habe und auf wie viel ich verzichtet habe, auch mit meinen Kindern, auf Zeit, auf Lebenszeit.
Ja, ja,
auf
total.
Kraft, auf Energie und das mal einmal sacken zu lassen, weil ich das irgendwie so einfach durch dieses Weitermachen kam da nie, habe ich da nie den, was nie mit drauf geguckt, aber hab gespürt, in mir brennt irgendwas total aus. Ja, und da habe ich dann die Notbremse gezogen und das hat dann Timo auch verstanden, dass es einfach leider nicht geht. Und das war für mich dann, ja, letzten Herbst habe ich dann irgendwie so gemerkt, jetzt muss ich da doch ein Ende finden. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich seit ein paar Monaten endgültig raus und im Guten und merke, dass das auch gut tut. Ja, weil jetzt kann ich irgendwann vielleicht eine neue Verbindung wieder zu meinem Baby aufbauen. Aber jetzt ist erstmal was so erwachsen geworden und hat neue.
Wollte ich gerade sagen, es braucht jetzt
Eltern
auch nicht jeden.
Und braucht vielleicht auch gar kein Eltern mehr, sondern entwickelt sich ja weiter und das Team macht es gut, neue tolle Chefredakteurin und ich glaube, jetzt kann ich selber frei entscheiden, ob ich nochmal zusammenarbeite, da bin oder nicht. Und jetzt erstmal, will ich meinen eigenen Weg gehen.
Ganz ehrlich, ich erinnere mich an das Gefühl, als du dein Jurastudium, was du geschildert hast, abgeschlossen ist, dieses Yeah.
Ja.
Und das jetzt hier klingt tatsächlich eher.
Ja, ja.
Ne? Eher durchatmen,
ja,
oder?
Ja, es waren 20 Jahre Emotion, weißt du, es war
Wahnsinn.
War wirklich, auch bei Gruna war es Kampf, weil immer Kampf gegen die Oberen sozusagen, dann gegen
immer
den Markt,
Kampf.
Dann der Kampf ums Geld und es war sehr, sehr viel Kampf auch, aber es waren viele großartige Momente und diese Bühne für so viele Frauen, weißt du, da bin ich immer noch stolz und versuche das jetzt wirklich zu sehen, diese Bühnen, die wir gebaut haben und die weiterhin bestehen und noch größer werden für großartige Frauen, die andere Frauen inspirieren und ihnen zeigen, hey, es geht, ich muss mich nur mal trauen und an mir kann man sehen, manche Dinge zerplatzen, manche Träume werden nicht wahr, aber dann öffnen sich wieder nach einer Zeit andere Türen und das Leben geht weiter. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das begreifen, ja, dass es weitergeht, ja.
Und wir wollen natürlich ein bisschen was hören von deinem neuen Leben, ja, ja? Von dem, was hast du da alles reingepackt in das
einen
neue
Hund.
New Me? Einen Hund. Einen Hund. Das haben wir schon mal erfahren, dass es eine gute Entscheidung war. Nicht in jeder Sekunde.
Ja, nicht jede Sekunde, aber ja. Nein, ich habe mich zurückgezogen, was wir bei Emotion immer sagen, sie mir aufgeschrieben, in welchen Situationen komme ich in Flow, was sind meine Stärken, was habe ich gelernt, was sind meine Schwächen und was möchte ich tun und habe die Augen geschlossen und überlegt, wo bin ich in 5 bis 10 Jahren und habe gemerkt, dass dieses Thema Female Empowerment oder auch Female Business, Diversität, Teams durch schwierige Situationen führen und Marken aufbauen, dass das nach wie vor das ist, wofür ich total brenne, ja. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt weiter und habe mich entschlossen, einmal meinen Podcast weiterzumachen, also um so eine Bühne für Frauen zu bauen und freue mich, dass ich Kasia Trift wieder aufgelegt habe, also um jetzt ganz mit dem Schwerpunkt Wendepunkte, also wirklich um mit Menschen über diese Momente zu reden, die einen ja oft sehr viel Kraft kosten, aber auch viel Kraft geben und auf der anderen Seite als Speakerin und Beraterin jetzt mal meinen Weg so als Personal Brand zu versuchen. Da bin ich jetzt so wirklich an den Anfängen und ja, und ein Buch reizt mich auch noch, aber da bin ich noch im erstmal diese Powerfrauen, was ist dieses Powerfrauen-Thema erstmal bekämpfen.
Weg. Ja, durchstreichen. So. Ich sehe schon den Buchtitel Powerfrau durchgestrichen.
Ja, Power
sehr
Frauen
gut.
Durchgestrichen, genau.
Niemand braucht Powerfrauen.
Genau.
Ja, wunderbar. Wie oft hast du in dieser Transformationsphase, in der du ja ehrlicherweise immer noch ein Stück weit bist, ja, gedacht, so, jetzt kannst du ja mal schauen, was du in den 20 Jahren immer gepredigt hast, wie viel du davon selbst auch anwendest und anwenden kannst. Also es ist ja eine Sache, das von der Ratio her aufzuschreiben, zu durchdringen. Ich meine, es gibt ja kein psychologisches Modell, was du nicht schon mal irgendwann gesehen in der Hand hattest. Also ihr habt ja alles besprochen in der Tiefe. So, jetzt bist du selbst in der Situation, wirst du quasi eat your own dog food, ja, um mal bei dem Thema zu bleiben. Wie fühlt sich das an? Also,
ich finde, es ist immer wieder eine Herausforderung. Ich finde, in der Theorie bin ich, glaube ich, echt richtig gut. Richtig gut, ja. So. Und in der Umsetzung erwische ich mich immer wieder. Gestern war wieder so ein Moment. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber ich weiß, dass ich gedacht habe, hey, das hast du schon so oft über Instagram gepredigt und jetzt bist du in der Situation und machst es genau so, ja. Und ich glaube, es braucht immer die Übung und immer den Schritt, den ersten kleinen Schritt. Und ich glaube, in dieses Selbstvertrauen zu kommen, dass man nicht nur Dinge schlecht entschieden hat, sondern einige Dinge auch richtig entschieden hat, da kommt man wieder rein, je mehr Dinge man wieder macht, ja, und wieder gute Entscheidungen trifft, die einen wieder aufbauen, weil man darauf gucken kann, zurückgucken kann und sagen kann, hey, das habe ich jetzt gut gemacht. Und ich glaube, da bin ich wieder in der Übung und merke auch, dass es immer wieder die eigene Entscheidung ist. Das Entscheidende ist, dass wir kein Opfer unseres Lebens sind. Ich glaube, wenn das jeder, der uns zuhört, begreift, so unbequem das ist, weil manchmal ist es ja schon ganz schön bequem, sich als Opfer zu sehen. Ich glaube, dann kommen wir weiter. Und es ist aber eine Übung und ich übe mich so.
Wo erlebst du dich selbst besonders wirksam, wenn du als Aufsichtsrätin zum Beispiel unterwegs bist, also in eher einer Consulting-Funktion oder eher, wenn du Menschen verbindest, zusammenbringst, weil du bist ja auch die geborene Netzwerkerin im besten aller Sinne oder eher als empathische gegenüber Fragestellerin. Was sind Rollen, wo du sagst, da fühle ich mich besonders wirksam? Also bin ich so in meinem, ja, ich sag's mal, in meinem Kraftfeld?
Also das ist für mich jetzt so das ausschlaggebende Kriterium für die welche Wege will ich gehen. Weißt, also ich merke, wenn ich auf der Bühne bin und Unternehmern oder Unternehmer, also Unternehmern, UnternehmerInnen oder auch mal nur Frauen so mal mit denen meine Learnings teile oder einfach Mut mache, ja, zu gehen, da merke ich, dass ich ganz in meiner Kraft bin und auf meinem Weg bin. Ich habe Lust auf jeden Fall. Ich war ja 10 Jahre im Aufsichtsrat der FAZ und merke, dass mir so Medien wieder fehlen. Also da habe ich gemerkt, da kann ich schon viel beitragen, weil man natürlich, wenn man 20 Jahre so eine Marke aufgebaut hat und durch alles durch ist, ganz schön viel gelernt hat und mich auch sehr viele Dinge umtreiben, was jetzt mit dem Rechtsruck und über Social Media und alles, was so passiert, da gibt es so viele Themen und auf der anderen Seite auch Markenaufbau und so, das reizt mich total. Da merke ich, das möchte ich mehr machen. Und dieses Netzwerken und Menschen verbinden, das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Energie gibt. Ja, also das macht mir Spaß, wenn ich dich jetzt kennenlerne, dann beim nächsten Moment zu überlegen, wenn ich jemanden anderen kennenlerne, das wäre toll, Julia mal mit der zusammenzubringen, das ist irgendwie in meinen Genen drin. Ich weiß nicht, warum.
Aber das teilen wir uns, Kasia, das teilen wir uns.
Und es macht Spaß und weißt du, auch so Frauen davon zu überzeugen, dass es gut ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, und dass es wahnsinnig viel Kraft und Energie zurückbringt und dass es allein deswegen schon toll ist und auch zu sehen, wie man gemeinsam vorankommt. Und das ist es auf jeden Fall.
Für mich ist es sogar optionslos. Also welche andere Chance hätten wir? Ja. Das finde ich, bringt mich nochmal so fast zu meiner schon fast letzten Frage, nämlich, glaubst du tief im Kern, dass man von anderen Menschen etwas lernen kann? Oder glaubst du, dass es am Ende immer die eigene Erfahrung ist? Weil wir alle lieben es, Erfahrung zu hören. Oder ich habe dich ja auch sehr dezidiert nach deinen Learnings gefragt. Kann man ja auch berechtigterweise die These aufstellen, na, mein Gott, am Ende muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Aber was genau ist es, was uns dann trotzdem so inspiriert? dabei?
Ich finde es eine ganz tolle Frage, die du mir gerade gestellt hast, weil ich lese gerade das Buch der großartigen Philosophin Barbara Bleisch, Mitte des Lebens,
heißt es. Oh, super, die war hier auch schon zu Gast, die ist der Hammer.
Die ist so großartig. Bin ich dankbar. Ich habe ja ein Philosophie-Magazin gemacht, Hohe Luft. Das hat mich ins Philosophikum nach Lech gebracht, wo ich Barbara kennengelernt habe. Und jetzt hat mir eine ehemalige Kollegin so zum Neustart dieses Buch geschenkt und ich finde es so großartig. Und sie hat da ja relativ weit hinten dann, genau da bin ich jetzt, lese ich gerade darüber, ob wir immer die Erfahrungen selber machen müssen oder auch von anderen lernen. Und ich glaube, manche Erfahrungen müssen wir selber machen, ja, weil ich habe das Gefühl, wenn ich von etwas wahnsinnig überzeugt war, dass es mein Weg war, dann war es zwar immer wieder inspirierend, Erfahrungen zu hören, aber manche Dinge musste ich selber durchmachen. Ja, ich glaube, an manchen Stellen können wir viel lernen und ich denke, deswegen will ich auch meinen Weg auch teilen mit Gründerinnen und Unternehmern, weil ich denke, manche Dinge muss man nicht nochmal so machen wie ich. Ja, also ich glaube, man kann das ganze Scheitern manchmal auch nochmal umgehen und da kann ich sicher auch ein paar Themen teilen, ja. Aber manche Dinge, glaube ich, kann man andere nicht davon abhalten, dass man die Erfahrung auch selber machen muss. Also ich glaube, kennt man ja auch in der Kindererziehung, kennst du ja vielleicht auch.
Absolut, absolut. Ja, also ich glaube, es fällt auf so einen vorbereiteten Grund. So leite ich mir das immer her, dass wenn ich höre, wenn du jetzt zum Beispiel deine Erfahrungen schilderst oder deine Learnings, und dann gibt es dabei Aspekte, die koppeln wahnsinnig stark bei mir an und andere weniger. Warum? Weil ich vielleicht an einer ähnlichen Stelle schon mal war. Mhm. Und dann wird es auf einmal resoniert, dann wird es auf einmal relevant. Dann erinnere ich mich vielleicht auch mal in der Situation wieder daran, dass ich das bei dir gehört habe. Und dann hat es dann auch diese inspirierende Wirkung. Und für andere Menschen ist es vielleicht an einer anderen Stelle überhaupt nicht so entscheidend. Und ich glaube, so kann man sich das ein Stück weit, nur die Erfahrung, ich glaube, da gibt es keine echte Alternative in der Regel.
Ja, ich glaube aber, weißt du, was auch hilfreich ist, deswegen würde ich mir so wünschen, dass mehr Menschen einfach auch die schweren Momente teilen. Deswegen versuche ich schon so offen, wie es geht, zu sein, um wirklich auch zu motivieren, über die Krisen auch mal mehr zu sprechen, durch die jeder Unternehmer, Unternehmerin geht, weil ich merke immer wieder, wenn ich darüber offener rede, wie viele Menschen damit auch resonieren und aber auch Kraft kriegen, weil sie denken, hey, ich bin nicht allein. Ich bin nicht hier der Einzige, der diese Scheißsituation hat, sondern die war da auch schon mal drin. Ja, und ich glaube, das ist so wichtig. Das ist auch Unterstützung, gegenseitige Unterstützung, zu merken, du bist nicht der totale Depp, weil du in der Situation bist, sondern da kommen auch andere Menschen rein und ich kann vielleicht daraus lernen, warum ich aus den und den und den Gründen mich dann so für den Weg entschieden habe. Und du kannst dann gucken, wie ist deine Situation? Ist sie genauso wie meine? Oder entscheidest du dich mit der Inspiration von meiner Situation für deinen Weg? Aber ich glaube, da kann man sich auch unterstützen, einfach auch so einen Moment der Entlastung zu spüren. Ja, vor allem auch für Frauen mit Kindern. Ja, das wünsche ich mir auch manchmal, zu sagen, hey, es geht, aber es ist manchmal verdammt anstrengend, aber es geht trotzdem und ich möchte es nicht missen. Ja, ich werde auch meinen Hund nicht verkaufen. Ich liebe meinen Hund, aber gestern hätte ich ihn gerne abgegeben. Ja.
Hätte man ihn sehr günstig haben können. Naja, ja. Was du anrührst, und das ist ja wirklich ein sehr tiefes Thema, ist ja auch letzten Endes das Gefühl von Scham, was wir so im Gepäck mit uns haben. Und das setzt ja sehr früh an und wir Frauen vielleicht besonders, ja, aber nicht nur, sind da sehr, sehr schnell einzuwickeln in dieses Gefühl. Ja. Und wie können wir uns davor ein Stück weit auch schützen? Ja, wie können wir das, beziehungsweise wenn du mit UnternehmerInnen sprichst, ja, ich habe ja auch schon viele Unternehmer zu Gast gehabt und auch spreche viel mit UnternehmerInnen und die sagen mir dann auch ganz oft, wenn ich ehrlich bin, ich hatte manchmal auch verdammt Glück. Also alles immer so zu paraphrasieren als die große strategische Entscheidung und es folgte alles einem super Masterplan. Wenn man ganz ehrlich ist, sagen auch UnternehmerInnen, es gab mindestens 2-3 Situationen in meiner Unternehmerzeit, wo es auch hätte ins Auge gehen können. Also es gibt gar keinen Grund, sich über irgendjemand überhaupt sowieso nicht zu erheben, der dieses kleine Fünkchen Fortune vielleicht genau dann nicht hatte.
Und ich glaube, es ist wichtig. Ich habe gerade einen Podcast gehört mit Georg Kofler. Und Jens Baas, also von der, dem Vorstand von der TK, und Georg Kofler hat auch gesagt, es ist so wichtig, daran zu denken, nur 10% der Menschen da draußen trauen sich überhaupt zu springen und eine Unternehmung zu gründen. Ja, da gehören die dazu, die es schaffen, und die dazu, die es nicht schaffen, ja, und sich zu überlegen, hey, dann, das versuche ich auch so dann zu denken, ich gehöre immerhin zu den 10%, die sich getraut haben, was zu riskieren.
Absolut.
Und es ist nicht immer leicht, aber ich war ihm sehr dankbar, als ich das gehört habe, weil er sagte, das ist, also wir kommen in der Wirtschaft nur weiter, wenn wir uns trauen, Dinge mal auszuprobieren. Deswegen alle, die uns zuhören und überlegen, ich habe die eine super Idee, ich kann nur ermutigen, springen und mal was ausprobieren, das braucht ja unsere Wirtschaft. Und ich hoffe, dass sich dieses Scheitern und dieser Umgang mit Insolvenzen da draußen einfach noch ändert, ja, dass man das auch mehr
auf jeden Fall
mehr einfach,
das muss sich ändern,
das verändert hat, weil auch das hilft dann einem hoffentlich, das Schamgefühl wird ja immer persönlich bleiben, aber das zumindest ein bisschen leichter wird, ja.
Also ich glaube, wir müssen es nicht noch instrumentalisieren oder institutionalisieren, ja, und sondern dem etwas entgegensetzen und, ja, sagen, das gehört mit, das ist eingepreist, wenn, ja, du Unternehmer bist, dass es diese Option gibt auf Scheitern.
Ja. Ja. Und das Interessante ist ja, noch um einzuteilen, dass ja ganz oft Menschen das ja immer besser wissen und einen sehr krass bewerten, die ein total gesichertes Leben haben und nie was, ja, riskieren. Ja, das muss man sich auch immer überlegen. Das versuche ich mir dann auch zu sagen, okay, ist ja interessant, dass der oder die das sagt, aber was hat der oder die jemals in seinem Leben riskiert? Ja, also nehme ich das überhaupt, lasse ich das überhaupt an mich ran? Ja, sondern das hatte Georg Kofler auch so gut gesagt. Er hat gelernt, sich einen Panzer zu bauen und zu sagen, da kommt nicht jede Kritik und jeder Mist, den man dann so hört, nachdem man gescheitert ist, dann durch, ja, sondern man filtert, wen nehme ich ernst und wer trifft mich, und man hat ja die Selbstvorwürfe ja genug schon, und wer, wen nehme ich da, höre ich zu, aber dann geht es zum anderen Ohr auch wieder raus, weil, ja.
Wer spricht hier aus welcher Not und vor allen Dingen mit welcher Botschaft? Ja. Weil das ist ganz oft eine Selbstkundgabe über die eigene Not, die da ist. Ja, das zu sagen. Mit The Circle, und das ist jetzt dein aktuelles großes Netzwerk, was du schon aufgebaut hast, wo du deine diese Spielwiese, die ja wirklich nun mal dein, ich sag nochmal das Wort Kraftfeld ist, auch voll auslebst. Wer begegnet sich da mit welchem Thema?
Also ich habe ein Netzwerk, was so zwei Stufen hat. Also das eine ist Kasia's Inner Circle, das ist so ein sehr persönliches Netzwerk, wo ich einfach Frauen vernetze, weil ich gesagt habe, dass es mir so wichtig ist, Frauen zu vernetzen, die wirklich auch immer andere Frauen sehen und unterstützen und die auch nicht zahlen, sondern die zahlen mit Daten und sind dann bei mir im Netzwerk dabei, was von Schieß Mercedes unterstützt wird. Und da mache ich Veranstaltungen, um Frauen aus unterschiedlichsten Branchen zusammenzubringen, damit sie Mehrwert für sich selber draus ziehen, so. Und auch gemeinsam lernen, auch von eigenen Erfahrungen. Und da ist meine Kollegin Gabi Riedel auch mit dabei, die das mit ausbaut. Und gemeinsam machen wir The Circle. Auch, das ist ein größeres Netzwerk, wo wir auch die Teilnehmerin kuratieren, aber wofür man dann auch Tickets zahlt, wie jetzt beim Juni bei dem Berliner Tennis Open. Da geht es auch darum, Frauen zusammenzubringen, gemeinsam zu lernen und echte Verbindungen zu schaffen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, das ist meine große Erfahrung, dass Verbindungen so wichtig sind. Und ich hätte die letzten 3 Jahre, glaube ich, nicht so, wäre ich nicht so durchgekommen, wenn ich nicht ganz viele Menschen an meiner Seite gehabt hätte. Manche hatte ich gar nicht mehr so im Blick, ja, die da waren, weil man schon durch Begegnungen, Gespräche, Verbindungen geschafft hat, die einen so tragen. Und das ist so wichtig, finde ich, für sich selber ein Netzwerk aufzubauen, das mich nicht nur durch in den Höhen begleitet, da gibt es immer ein großes Netzwerk, sondern ein Netzwerk, was mich auch durch die taffen Phasen meines Lebens trägt. Und dazu wollen wir ein bisschen was beitragen und vor allem dieses Voneinander lernen. Und ich glaube, diese Erfahrungen zu teilen in einem geschlossenen Raum, wo man weiß, da ist jeder wirklich ehrlich miteinander und da muss man sich nicht irgendwie aufspielen und irgendwelche Statussymbole und nur Erfolgsstories teilen, das ist sehr wertvoll. Also ich glaube, davon gibt es nicht so viele. Und auf der anderen Seite drängt uns auch diese digitale Welt dazu, dass Begegnungen, finde ich, einfach immer wertvoller werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke so diese
Begegnungen. Auf jeden Fall.
Sich sehen, sich sprechen, ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, was gemeinsam erleben, was wir auch mit dem Tennis machen, das schweißt schon zusammen. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich führe die meistens Gespräche remote und schaffe ganz bewusst auch analoge Gegenpole dazu. Hm. Oder versuche auch, wenn ich das Gefühl habe, ein Gespräch ist eine echte Herzensverbindung, dann das auch irgendwie im Analogen auch nachzuholen, weil ganz ehrlich, es ist ein Unterschied.
Ja. Ja.
Es ist ein Unterschied und die Welten können sich da wunderbar ergänzen, aber es gibt nicht nur das eine. Das heißt also, dass das Thema Netzwerken geht weiter, du bist da dran, du bist genau noch an der Stelle, dass du sagst, du möchtest Frauen unterstützen, dass sie da auch in ihre Kraft kommen, so wie du auch. Bringst deinen ganzen Erfahrungsschatz, deinen wertvollen ein. Was würdest du sagen, überwiegt bei dir im Moment? Ist es eher so was Treibendes nach vorne, so diese Macherlaune, die du ja durchaus auch kennst von dir, das Kämpferische? Mhm. Oder vielleicht noch eher das Momentum des Innehaltens?
Also mich packt, wenn ich jetzt natürlich in die Organisation von The Circle gehe oder mein Kasia ist in der Circle, da packt mich natürlich sehr das Umsetzen. Und da komme ich in so einen Flow, wie ich merke, wie so Events entstehen und Verbindungen und so. Und da bin ich total drin. Aber überwiegend muss ich sagen, momentan ziehe ich mich immer wieder in dieses Momentum zurück, zu überlegen, was will ich wirklich? Und dieses Wer willst du sein? Ja, die DNA auch von Emotion, diese so wichtige Frage, also sich zu fragen, wer will ich sein? Wo kommen wirklich meine Stärken rein? Also wo mache ich wirklich die großen nächsten Schritte? Und um sich einfach nicht zu verzetteln und nicht zu viel auf einmal zu machen. Also es ist auch ein großes Learning von mir, diese Fokussierung. Ja, hätte ich vorhin auch nochmal sagen müssen, also nochmal zu bestärken, Fokus, Fokus, Fokus. Ja, nicht zu viel auf einmal. Das war sicher auch etwas, also das war ein großes Learning. Mhm. Eins nach dem anderen.
Ich habe nur noch eine einzige Frage. Mhm. Wann kommt der Film zu deinem Leben, liebe Kasia?
So, wenn ich
sag nicht, du hast da nicht mit dem Gedanken gespielt. Ich könnte es mir vorstellen.
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt und mit Nico Hoffmann einmal gesprochen über mein erstes Buch, die Flüchtlingsgeschichte meiner Mutter. Und ja, dann kam mein Unternehmen dann dazwischen. So. Aber ich finde Film schon auch ganz spannend. Aber das zuerst mal das Buch, also mich treibt schon das Thema Resilienz und Optimismus. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das in die Welt tragen, weißt du, dass jeder von uns resilient ist, dass Resilienz ein Muskel ist, den wir trainieren können und Optimismus auch. Weil es fängt jetzt gleich wieder an zu schütten und weißt du, das kann mich jetzt total runterziehen, aber ich kann es auch denken, du, die Natur, wie sagt man dann immer hier in Hamburg, die Natur freut sich.
Die ist total glücklich, die Natur in Hamburg.
Die Natur in Hamburg, dass sie schon wieder
die glücklichste.
Wasser bekommt. Genau. Der Center Court bei den Roten Baum hier Turnier hat ja ein Dach. Also insofern ist das so. Ja.
Also ich bleibe auf jeden Fall mal an deinen Fersen hängen, liebe Kasia. Ich werde es verfolgen, ob Buch, ob Film, was auch immer. Wer sich für The Circle interessiert, ich würde sagen, wir packen das mal. Wie heißt es so schön? In die Shownotes. In die Shownotes. Und ansonsten bedanke ich mich für dieses wirklich sehr persönliche Reinblicken lassen in deinen Weg, in deine Emotionen, in deine Emotion, in deine Entscheidungsfindung. Ich glaube, das war für viele, die uns zugehört haben, sehr, sehr wertvoll. Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank, liebe Jule. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ich kann mich noch sehr genau an diesen Aufruf auf LinkedIn erinnern, auch wie kämpferisch und wie offen und wie unverstellt sich Kasia da gezeigt hat, ihre Community, ihre Leserschaft. Und das erfordert schon verdammt viel Mut und Überwindung, so nach außen zu treten, gerade wenn es eben nicht gut läuft. Und ich glaube, sie macht es sich nicht einfach. Sie geht da vielleicht nicht selbstzerstörerisch, aber sehr, sehr ehrlich und hart mit sich ins Gericht und guckt zurück und guckt aber gleichzeitig auch nach vorne. Und vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Es gab jetzt hier in den letzten Folgen ein paar echte große Geschichten und ich finde irgendwie jetzt auch so in der Sommerzeit passt das total gut, sich, wenn vielleicht so dieser Tagestakt etwas durchlässiger wird, sich diesen Geschichten nochmal zu widmen und die vielleicht sogar mit in die Sommerferien zu nehmen, nicht so als Unterhaltung, sondern einfach als Gelegenheit, nochmal über das nachzudenken, was einen selbst bewegt. Wo stehe ich denn? Wo möchte ich vielleicht oder muss ich etwas neu anfangen? Nicht immer ist uns das gegeben, das auszuwählen. Manchmal wird uns die Tür vor der Nase zugeknallt und dann ist die Welt für einen Moment erstmal zu Ende. Und dass sie weitergeht, das sehen wir in diesen Geschichten aus verschiedenen Konstellationen, Perspektiven. Und da ist Kasia sicherlich oder Kasias Geschichte und ihr Weg eine ganz, ganz große Inspirationsquelle. Und ja, bleibt dabei, lest gerne Bücher mit, ihr wisst schon, ganz vielen Schwimmbädern vorne drauf. Irgendwie ist das ja denn seit ein paar Jahren irgendwie so ein Trend, den ich beobachte, dass auf jedem Cover gefüllt von einem Roman im Sommer irgendwelche Schwimmbäder abgebildet sind. Das machen wir hier nicht mit, aber ein bisschen Storytelling, nicht der Unterhaltung willen, sondern als Inspiration, als Denkanstoß, das machen wir. Wenn es euch gefällt, lasst ein paar Sterne da. Schreibt doch mal vielleicht in die Kommentare rein, wo ihr hin in den Urlaub fahrt und was ihr euch vielleicht als Gedankengepäck mitnehmt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.